Verehrte Offenbart-Casthörer, wenn ihr an dieser Stelle meine Stimme hört und nicht die warme, bärtige Stimme zur Einleitung von Lukas, dann liegt das daran, dass wir uns in einer Sonderfolge befinden. Wir müssen zugeben, dass wir es dieses Mal ausnahmsweise nicht geschafft haben, einen gemeinsamen Termin zu finden, um zusammen zu casten. Aber nichtsdestotrotz, der wöchentliche Tonus bleibt erhalten und wir nutzen diese Situation, um eine Sonderfolge in einem Format zu verwenden, das wir schon immer mal machen wollten. Wir haben es unter dem Titel
Die Bartschau.
Und darunter verbirgt sich, dass jeder von uns 15 Minuten zu einem bestimmten Thema irgendetwas aufnimmt. Anlässlich zur 500 Jahre Reformation nutzen wir die Gelegenheit und geben unseren Senf auch noch dazu, damit die Welt das auch noch gehört hat. Dann können wir besser schlafen und ihr seid über unsere Gedanken informiert. Ganz toll, es ist eine Win-Win-Situation. Aber genug geredet, kommen wir zur Sache. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge.
Die Bartschau.
500 Jahre Reformation. Wenn ich daran denke, dann kommen mir sehr viele Gedanken in den Kopf. Zum Beispiel, dass es sich um einen Paradigmenwechsel handelt. Quasi einer dieser Ereignisse, die unsere Gesellschaft nachhaltig geprägt haben und verändert haben, hinter die wir gar nicht mehr zurückdenken können. Quasi die Spaltung der großen Kirche, die quasi Neuentstehung einer großen Kirche. Auch der Beginn eben eines der übelsten Kriege unserer Zeit oder der letzten 500 Jahre. Aber auch, dass es eben deutsche Kernkultur ist, die quasi Identität stiftet, die uns als Volk tatsächlich auch immer wieder in den Mittelpunkt der ja, globalen Aufmerksamkeit zieht. Aber auch die Frage, die ich mir immer wieder dazu stelle, ist, was ist in den letzten 500 Jahren eigentlich passiert? Haben wir uns reformiert oder haben wir stillgestanden? Diskussionen darüber, wie eigentlich Kirche sich reformieren kann oder was sie eben tun kann für die Gesellschaft, um die Gesellschaft zu reformieren. Welchen Stand hat die Kirche in diesem ganzen Kontext und was bedeutet das für uns, wenn wir so etwas feiern? Aber auch, wer ist eigentlich dieser Luther? Wer ist eigentlich dieser dicke Töpp auf den Bildern, der immer abgebildet wird, mit dieser komischen Mütze, von der ich bis heute eigentlich nicht so genau weiß, was das soll? Was verbirgt sich eigentlich dahinter und hat er wirklich gesagt, warum rülpset und furzet ihr nicht, hat es euch nicht geschmecket? Mein Papa hat das immer erzählt, wenn er das dann manchmal am Essenstisch tat. Es ist irgendwie kulturprägend. Es ist irgendwie etwas, was tatsächlich mich auch immer begleitet hat, auch bevor ich Christ geworden bin, weil nun, ich komme mal auch aus einer deutschen Kleinstadt und da ist das nun mal auch kulturprägend, wenn der St. Martins-Umzug ist, ja. Wenn die Protestanten einen Katholiken-Feiertag feiern und hinter einem Pferd herdackeln, um irgendwie ihre Laternen abzubrennen und Kinder weinen und schreien, dann ist das irgendwie Kultur, ja, und hat auch was mit mir zu tun. Aber gehen wir mal ganz zurück, ja, einen Schritt ganz am Anfang. Martin Luther, Mönch, Katholik, ja, ein richtiger Hardliner, der Gott gefallen will. Der sich zur Aufgabe gemacht hat, Gott so nahe zu kommen, wie es nur irgendwie möglich ist. Der Jesus liebt oder glaubt zu lieben und deswegen ihm nahe kommen will, um ihn nachzustreben. Und das Beste, was man natürlich machen kann, ist, sich in irgendwelche Mauern zurückzuziehen, ganz weit weg von den Menschen, um sich dann selber irgendwie Entbehrungen anzutun. Grundsätzlich verstehe ich diesen Ansatz. Ich kenne Lebenssituationen, in denen ich sowas auch mal hatte, aber was hat Martin Luther halt währenddessen gemacht? Ja, er hat die Bibel gelesen und ist eben auf eine der, ja, für ihn augenöffnenden Stellen gestoßen, als er im Römerbrief gelesen hat. Und ich empfehle das ja auch jedem Menschen, der irgendwie neu im Glauben ist, der irgendwie keine Ahnung von diesem ganzen Glauben hat oder sich immer wieder Fragen stellt, wie meinen das denn Christen oder was hat denn Jesus eigentlich gesagt, was für uns relevant ist. Lies den Römerbrief. Kommt gleich nach Apostelgeschichte und die kommt gleich nach diesen vier Evangelien. Der Römerbrief ist der Shit. Ich würde sagen, es ist der Einsteigerbrief für alle Gläubigen und eben auch für Luther, quasi für seinen Paradigmenwechsel. Wenn ihr also die Stelle Römer Kapitel 5 liest, ich lese mal nur den ersten Vers. Nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, steht nun nichts mehr zwischen uns und Gott. Wir haben Frieden mit ihm. Wen verdanken wir das? Allein Jesus Christus. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, sitzt Luther da in seinem Gewand, ja, auf einer Holzpritsche, trinkt kaltes Wasser und hat trocken Brot zur Hand und liest die Bibel im Kerzenlicht, führt ein entbehrungsreiches Leben, feiern weg von der ganzen Welt und stellt fest, ach, das bringt ja alles ja nichts. Das macht ja am Ende doch nur Jesus. Er, dieser Luther, er kennt das Kreuzgeschehen. Ihm ist total bewusst, was er gemacht hat, dieser Jesus, Und wenn da steht allein Jesus Christus, dann heißt das nicht, ja, und noch ein bisschen Martin, ja, und nicht noch, und noch ein bisschen der Simon und der Lukas, sondern allein Jesus. Allein dadurch, dass Jesus das tat, ist die Freiheit da und der Frieden mit Gott. Und dieser Paradigmenwechsel hat eben Luther dazu geführt, rauszugehen und die Kirche zu kritisieren. Den Ablasshandel, die mangelnde Bereitschaft, die Menschen an diesem Glauben teilhaben zu lassen, dieser Klerus, der sich als adelige Elite aufführt und die Menschen quasi in ihrer Unwissenheit unterdrückt. Ich würde nicht sagen, dass alle Katholiken damals böse waren, auch nicht der ganze Klerus. Und ich würde auch nicht sagen, dass es ein großes Bewusstsein für systematische Unterdrückung gab, wie ich das früher annahm. Ich würde sagen, da war auch extrem viel Dummheit einfach dabei. Wir haben also diese Reformation gehabt, weil Luther zur richtigen Zeit das Richtige gesagt hat. Es gab viele Menschen vor ihm, die das probiert haben, die ja auf dem Scheiterhaufen gelandet sind. Ihn haben auch Menschen beschützt. Luther wurde in der Wartburg quasi ja in Geiselhaft genommen, aber zu seinem Schutz und ist dort untergetaucht, auch unter falschen Namen. Und nebenbei hat er diese Bibel eben übersetzt. Hat sich wieder Entbehrungen ausgesetzt, aber diesmal nicht, um sich selber zu heiligen, sondern um das zu tun, was er tun will, zwar Jesus dienen, Gott dienen, indem er Menschen den Zugang dazu verschafft, zu dieser Schrift, zu dieser Wahrheit. Und das ist großartig. Das ist was Luther für mich so großartig macht. Der Mann hat sich mit dem Text beschäftigt, so wie ich in meinem Studium nie das je gemacht habe. Und ich glaube, die meisten Theologen nicht. Auch aus was für einer Situation heraus er das gemacht hat. Großartig. Die Reformation, die daraus entstanden ist, in den Teilen der Kirche, die sich wirklich reformieren wollte, die dummerweise dann zur Spaltung geführt hat, hat die Kirche nachhaltig verändert. Aber Martin Luther war auch als Persönlichkeit dafür geeignet. Wenn man sich heute so Luther vorstellt, ich weiß gar nicht, was ihr euch vorstellt, dann ist mir eine Sache bewusst. Das eine unangenehme Type war. Irgendwie lustig, irgendwie laut, irgendwie ein bisschen wahnsinnig, ja, so ein bisschen wie mein alter Pfarrer Alexander Gard aus der JKB damals. Heute übrigens hat er sein, wenn ich mich nicht täusche, ist der Pfarrer in der Kirche von Luther. Auch ein bisschen irre, auch so ein bisschen eine Kante, mit der man nur umgehen kann, wenn man da richtig Bock drauf hat, ja. Aber eben stürmisch und reformatorischer Lebensstil, weil es nicht ausreicht, einfach nur Status quo aufrechtzuerhalten. Luther war kein Typ, der, glaube ich, total beliebt war. Zumindest nicht persönlich. Aber der Mann hat unsere Gesellschaft eben verändert. Und jetzt, heute schauen wir auf 500 Jahre Reformation. Und was hat Martin Luther eigentlich gesagt? Jede Generation muss sich selbst neu reformieren. So. Wir hatten jetzt quasi 40 Generationen Zeit. Und wie funktioniert eigentlich sowas? Wenn ich mir das vorstelle, eine Generation nach Martin Luther kommt eine Generation und sagt, hey Martin, war cool mit dir, ich finde, das sollten wir nochmal anders machen, dann ist das in irgendeiner Weise Reformation. Der Streit, die großen Persönlichkeiten, Philosophen und Theologen, die dazu Dinge aufschreiben, sagen und die quasi Lehrmeinungen ändern und umwerfen, die aber immer noch an der Grundlage alleine der Schrift dranbleiben. Das ist dann Reformation, wenn sich die Kirche quasi in ihrer Zeit bewegt, organisch verändert, scheitert, aufsteht und wieder neue Dinge probiert, um ja am Ende trotzdem irgendwie wieder zu scheitern. Das ist dann Reformation. Wenn das so passiert, dann frage ich mich nur, ja, warum können wir uns eigentlich noch so an den dicken Töppen auf dem Bild da erinnern, der Martin? Wenn wir uns immer reformieren würden, 40 Generationen lang, dann sind da so viele Menschen und Persönlichkeiten entstanden, die auch gute Dinge sagen, die unsere Gesellschaft so verändern, dass wir diesen Menschen gedenken. Ich will da mal so ein Beispiel nehmen, warum ich da ein Problem mit habe. Wenn man heute in die Psychologie geht und es studiert, dann ist der Sigmund Freud auch relevant, aber nicht als Lehrmeinung. Sigmund Freud ist der Begründer der Psychologie oder der Psychotherapie, weil er die ersten Schritte gemacht hat. Der hat tatsächlich damit Menschen geholfen. Man ahnt es ja nicht, auch wenn ich ihn für bizarr halte, weil er dauernd irgendwas mit einem Penis hatte in seinen Theorien. Das ist ganz fantastisch, muss man mal durchlesen, seine Korrespondenzen. Ist er aber heute nicht mehr Lehrmeinung, weil es danach Menschen gab, die eben Gedanken aufgebaut haben und reformiert haben. In der Psychologie komplett gang und gäbe. In der Kirche nicht. Und das ist schade, weil wir uns weiterentwickelt haben als Gesellschaft. Heute sagen ganz viele Menschen, dass Kirche ist Kultur. Und Kultur ist häufig etwas für mich Sinnbildliches für leere Hülsen, die ja etwas transportieren, das man schön findet, was man nicht näher beschreiben kann, weil man davon auch nur wenig Ahnung hat. Aber es ist irgendwie so ein muckeliges Gefühl, wenn man dann sonntags einmal am 24. oder so in die Kirche geht, um sich dann das Krippenspiel auf niedrigstem Niveau von irgendwelchen Kindern anzugucken. Ich möchte da nichts gegen sagen. Ja, ich war dummerweise auch mal ein solch armes Kind, das so mal da mitmachen musste. Ich habe es gehasst. Aber ja, nichts für ungut. Einmal im Jahr in die Kirche zu gehen, halte ich für Bullshit. Ja, also ich würde lieber zu Hause bleiben, wenn ich nicht an Gott glaube oder was. Und Würstchen essen und Kartoffelsalat, den meine Mutter übrigens immer macht. Oh, großartig, ja. Würstchen mit Kartoffelsalat, Senf, ja. Oh, ich liebe das. Na gut, ich komme mal vom Thema ab. Ist wahrscheinlich auch Kultur, ne? Sollte man vielleicht mal reformieren. Mutti, wenn du das hörst, vielleicht essen wir dieses Weihnachten mal was anderes. So, aber zurück zum Thema. Wenn wir uns reformieren und die Zeit auch mitgehen und auch eben nicht nur mitgehen, sondern auch vorangehen wollen, dann braucht es Menschen, die bereit sind, die Kirche immer wieder so umzuwälzen, dass sie die eine Botschaft, die wir ja eigentlich haben, so transportieren kann, dass die Menschen sie verstehen und dass die Menschen sie interessant finden und eben ansprechend insofern, dass sie sagen, das ist für mich relevant. Jesus Christus ist für deine Sünden gestorben. Ist ja eine Botschaft. Die ist ja relevant, aber das versteht heute keiner mehr. Ich habe große Probleme, heute darüber nachzudenken, was ich anderes sagen kann, denn Theologie prägt. Wenn man Theologie studiert, wenn man in die Kirchen geht, dann prägt das. Das sind Gedanken, die dich eben dann die ganze Zeit begleiten. Jesus ist für deine Sünden gestorben. Ja, aber wenn ich mich gar nicht sündhaft finde, was soll denn da für mich sterben? Und wenn dann Christen sich so lange an mich dranhängen wie Wölfe und die ganze Zeit auf mich warten, dass es mir mal schlecht geht, damit sie dann kommen, zubeißen in meinen Hals und sagen, das ist deine Sünde, weil es dir schlecht geht, jetzt kommt Jesus und rettet dich. Sorry, das ist nicht nice. Das hat auch nichts mit meinem 20. Jahrhundert zu tun. Das ist nicht Reformation. Reformation bedeutet was anderes. Und ich weiß nicht, was es ist. Aber ich merke, es weiß eigentlich niemand. Wir feiern 500 Jahre Reformation. Wir feiern hauptsächlich Luther, machen ihn zu einer Popfigur, die er nie sein wollte. Zu einer Kernfigur der Reformation, der er nicht ist. Er ist der Mann, der es angestoßen hat. Er ist der Mann, der es gedacht hat, der viel vorangebracht hat, der die Schrift übersetzt hat, der zur richtigen Zeit die richtigen Leute kannte, die Connections hatte, um zu überleben. Aber er hat nur ein paar Jahre dann gelebt in dieser reformierten Kirche. Und dann ist er ja mal irgendwann auch gestorben. Und wir haben 400 Jahre weiter existiert. Und da ist was passiert. Das frage ich mich. Ich frage es euch, was ist passiert? Was haben wir Besonderes, Tolles gemacht? Und jetzt kommt mir bitte nicht mit Schlagzeug in der Kirche. Das ist keine Reformation. Es ist auch keine Reformation, riesige Kirchen zu bauen, die sich ICF, Hillsong oder sonst was nennen. Am Ende kommt einer vorne an, predigt, dann gibt's Mucke und dann gehen alle raus. Was hat Luther anders gemacht? Luther hat die Kirche dekonstruiert. Er hat die ganzen Dinge, die wir nicht brauchten, weil sie uns nicht zum Glauben näher rangebracht haben. Damals, nicht heute, damals. Er hat sie abgeschafft. Weihrauch schwenken, sich auf Drogen hochrauchen, das ist weg. Bunte Kirchen hat er abgebaut. Finde ich schade. Ich mag bunte Kirchen. Aber damals war es scheiße. Damals war das furchtbar. Damals hat es auch keinen vorangebracht. Sondern es war einfach nur teuer. Er hat die Sachen abgeschafft. Er hat den Menschen gesagt, komm, Alter, trink ein Bierchen, geh zur Arbeit und sei froh, dass du lebst und danke Gott für dein Leben und deine Frau, deine Kinder oder auch für alles, was du nicht hast, ja. Das war reformatorisch, weil das hat noch nie einer gehört. Zumindest nicht in den letzten 1500 Jahren. Oder sagen wir in den letzten 1000 Jahren. Das war weg, die Botschaft kam wieder, wenn man sozusagen sagen möchte, die Reformation, die Luther brachte, dann war es das Wort von Jesus selbst, in dem er sagte, du musst halt nichts tun, du musst nur glauben. Dann, das war reformatorisch. Was machen die Kirchen denn heute? Jesus liebt dich. Ja, scheiße, ja, aber so komme ich nicht zum Glauben. Warum brauche ich den Glauben? Das muss sich die Kirche doch stellen, die Frage. Damit es mir gut geht, weil wir dann alle, wie manche Pfarrer sagen, sonntags dann sagen, das ist voll toll, weil wir jetzt gerade alle auf der Welt gleichzeitig Gottesdienst feiern, so. Na, Quatsch. Das ist doch nicht reformatorisch, das ist nicht mal toll, das ist nicht mal interessant, das ist dumm. Sorry, aber wenn ich jetzt was Gleiches auf der ganzen Welt mit Leuten machen will, dann zocke ich online Computer. Mache ich mit viel mehr Menschen, als Leute in die Kirche gehen. Das ist halt irgendwie, das ist Quatsch. Ich weiß so, ich liebe die Kirche. Ja, wirklich, ich oute mich hier, ich liebe die Kirche, denn sie ist das Werkzeug Gottes. Gott hat sich darin manifestiert. Wie viele Firmen gibt es auf der Welt, die seit 2000 Jahren bestehen? Wie viele Länder, Nationen, Ideologien? Das Einzige, was so lange existiert, ist halt die Kirche. Das ist großartig. Das ist ein Zeichen, das ist eine Wahrheit. Und Gott muss diese Kirche sehr lieb haben. Und deswegen akzeptiere ich die Kirche auch und will sie auch lieb haben. Da sind super viele tolle Menschen in der Kirche, die im Hintergrund arbeiten, die im Vordergrund arbeiten. Das ist alles wahr. Aber wenn wir 500 Jahre Reformation feiern, müssen wir uns auch eine Sache eingestehen, dass wir auch 500 Jahre uns nicht entwickelt haben. Das ist nicht schlimm, das ist ein Ansatz, um neu anzufangen, als Kirche neu anzufangen und sich die Frage zu stellen, wie will ich die Wahrheit von Christus weitergeben an Menschen, die heute leben, im Jahr 2017? Wie klingt das? Wie heißt das? Und das ist ein Prozess. Das kann ich nicht mal in 3 Wochen Brainstorm machen. Das kann ein lebenslanger Prozess sein, die Theologie abzubauen, die man gelernt hat, sich nur noch an die Schrift dran zu hängen, allein die Schrift, um alleine aus dem Glauben heraus nur noch Gott zu erkennen. Und dann kann Reformation passieren. Und die hat wenig mit Kirche zu tun, sondern mit der Beziehung zu Gott. Mein abschließender Satz ist, Kirche, Reformation, alles nice, Luther, alles nice. Aber das einzig Wahre ist halt Christus ohne Kirche. Und weil wir in Christus sind, machen wir Kirche. Und zwar aus uns heraus und nicht umgekehrt.
Die Bartschau. Hier ist Lukas vom Offenbartcast, heute zum Thema Reformationsjubiläum. Ich habe mir gedacht, ich frage mal jemanden, der sich mit dem Reformationsjubiläum bestens auskennen muss, weil er gerade in den Medien ist und rauf und runter gespielt wird. Das Musikvideo Der Boss aus Wittenberg von Studenten aus Tübingen aus dem Studentenwohnheim Albrecht-Bengel-Haus produziert, von langer Hand geplant und vorbereitet und jetzt rechtzeitig gerade vor dem Reformationsjubiläum rausgekommen. Mit mir spricht heute Jonathan Bühler, einer der Masterminds dieses kleinen Stücks Rap-Geschichte. Geschichte. Moin Jonathan.
Ja, Lukas, vielen Dank für die blumigen Worte. Freue mich hier zu sein.
Es freut mich immer, mit euch Schwaben zu sprechen. Ihr habt ja eine ganz tolle Art und Weise, euch zu artikulieren.
Ja, ich bemühe mich, sehr deutlich und klar verständlich zu sprechen.
Du spielst ja nun in eurem Video den Tetzel, ne? Den Ablassprediger am Anfang.
Richtig.
Prominent. Hast du dir eigentlich die Haare gefärbt dafür?
Ja, mir wurden dafür die Haare gefärbt mit, es nennt sich Haarkreide, Haare okay. Und Bart.
Ja, also beides. Selbstverständlich. Im Offenbartcast ganz wichtig, der Bart ist immer dabei.
Ja.
passt ja eigentlich auch, ne? Ich glaube, Tetzel kam auch aus dem Süden als Ablassprediger.
Ja, da merkt man einfach, dass du dich schon aufs Examen vorbereitest und solche Details auch weißt.
Das ist jetzt unüberprüft, ja. Das schreiben die Leute dann immer in den Kommentaren, wenn wir was Falsches sagen.
Ja, dann sind wir da mal gespannt, ob das stimmt oder nicht, denn ich kann es dir leider auch nicht sagen, wo der gute Tetzel herkam.
Ja, alles klar. Das recherchieren wir nochmal. Es gab ja nur eine Menge Reaktionen. Ich habe das bei Twitter verfolgt, der gleich die ersten Tweets, die EKD hat geschrieben, das wäre eine halbe Predigt. Ich habe mich gefragt, warum Predigten in der EKD nur 10 Minuten gehen sollen, aber das wäre eine andere Frage.
Gute Frage.
Ja, wie ist das bei euch? Da muss ja die Hütte brennen. Habt ihr schon viel mit Medien zu tun gehabt oder wie schaut es aus?
Viel mit Medien hatten wir vor diesem ganzen Luther-Ding definitiv nicht zu tun. Natürlich gab es kleinere Sachen, wie mal in der Gemeindearbeit ein bisschen PR zu machen oder fürs Pro-Camp oder für die Hochschultage in Tübingen. Aber als das jetzt in der Woche vor dem Reformationsjubiläum losging, nach der Veröffentlichung, da waren wir schon sehr überrascht, weil wir überrannt wurden. Und phasenweise waren wir auch ein klein wenig überfordert, denn dann stellen sich auf einmal ganz, ganz neue Fragen, die wir so davor noch gar nicht bedacht und durchdacht hatten.
Was für Fragen sind das?
Fragen einer einheitlichen Linie, wie man jetzt in Interviews auftritt, Fragen danach, welche Schwerpunkte man vielleicht herausstellen möchte, wenn ein irgendwelche Leute befragen und natürlich auch Fragen, wie man das jetzt noch weiter verbreiten kann. Das sind so die Fragen, die uns aufkamen.
Okay, darauf wollte ich auch drauf kommen. Also wie seid ihr überhaupt darauf gekommen, diesen Song zu produzieren? Ihr habt ja einmal eine Art Werbevideo für das Bengelhaus, den Bengel Drop. Vielleicht ist es auch eher ein Insider-Video gemacht, beziehungsweise die anderen beiden Jungs haben das gemacht und das war sicherlich ja so im Hintergrund. Wie seid ihr jetzt drauf gekommen, Luther ins Rampenlicht zu stellen?
Die Idee, Luther ins Rampenlicht zu stellen, war nicht unsere eigene. Da hatten viele andere Köpfe ja auch schon die Idee, dass man das Reformationsjubiläum feiern könnte. Und meine beiden Freunde, der Chris Hopp und der Leon Hanser, die sind sowieso zwei sehr kreative Köpfe, die sich auch dem Rap-Genre sehr verbunden wissen. Und die kamen eines Tages auf die Idee, hey, lass uns doch einen Song über Luther machen. Und dann kam sie auf die Idee, mich auch noch zu fragen, Dann sind sie mal nach Waldbuch, wo ich damals gewohnt habe, gefahren abends. Und dann haben wir uns zusammengesetzt, hatten noch so den Gedanken, dass wir das in einer Nacht- und Nebelaktion fertigstellen, den ganzen Song schreiben.
Ja.
Am Ende dieses Abends oder am Ende der Nacht hatten wir vielleicht 7 oder 8 Zeilen und dann hat sich schon abgezeichnet, dass das Ganze wohl eine längere und größere Sache werden würde.
Okay. Und dann kam so Stück für Stück die Idee, dieses Video zu machen?
Die Idee, ein Video zu machen, hatten wir von Anfang an eigentlich. Mhm. Aber es hat sich, sagen wir, Stück für Stück der Song entwickelt.
Ja.
Das einzige Problem, das wir beim Schreiben hatten, aber Problem war es jetzt auch nicht, war einfach der Umstand, dass Chris Hopp in Tübingen war, Leon einen Monat, nachdem wir uns zum ersten Mal getroffen hatten, nach Schottland ausgereist ist und ich selbst auch ein halbes Jahr in Serbien verbracht habe, sodass wir dann auf der ganzen Welt verteilt waren und uns regelmäßig fast einmal die Woche eigentlich getroffen haben, um des Nächtens oder des Abends noch an den Zeilen zu tüfteln.
War das jetzt irgendwie geplant eigentlich im Kontext des Reformationsjubiläums? Weil mir ist nämlich aufgefallen, dass ungefähr nichts in diesem Stil erschienen ist. Ja, ich hätte ja erwartet, dass irgendwie noch ein paar andere virale Sachen einsteigen. Viel, das so ging, war in anderen Genres, ja, und ihr habt jetzt einfach selber was gemacht. War das so geplant, so als größeres Ding, oder habt ihr einfach nur gedacht, wir haben Bock und es hat sich so ergeben?
Der Hauptgedanke war, wir haben Bock, aber wir hatten von Anfang an schon, ich nenne es mal Träume. Träume, dass das Video bei vielen Leuten Anklang finden wird und es jetzt vielleicht nicht nur 10 Hanzels anschauen, sondern ein paar mehr.
Ja.
Was am Ende rauskam, damit haben wir alle nicht gerechnet. Aber unser Gedanke war schon, das Reformationsjubiläum ist eigentlich die Rückbesinnung auf was ziemlich, ziemlich Wichtiges.
Mhm.
Was Deutschland oder was auch dieser ganze Kontinent, ich will schon fast sagen die ganze Welt, erlebt hat. Und wir hatten Bock drauf, das mal in einer etwas jüngeren Form und mit modernerer Sprache rüberzubringen. Einfach damit auch junge Menschen, die mit theologischen Büchern, die ja nicht immer nur von Spannung durchzogen sind, nichts anfangen können, das Video anschauen können und danach einen kleinen Eindruck haben, was Reformation ist und vor allen Dingen, dass dieses ganze Thema Reformation und Martin Luther, das einem nach einem Jahr Reformationsfeierei vielleicht auch ein klein wenig zum Hals raushängt, dass es auch lustig sein kann, ansprechend, ich will fast sagen dynamisch, jung und modern, genau.
Ja, ich würde sagen, das ist euch gelungen. Interessanterweise habe ich einen Tweet gelesen, in dem stand: Also der Inhalt war super, aber die Präsentation, naja, das hätte ich nun gerade nicht erwartet.
Ja, okay, das tut mir leid.
Ja.
Aber danke für dieses Kompliment, dass der Inhalt gut war. Das war uns auch wichtig, ne?
Ja, genau, aber nochmal darauf zurückzukommen, ja, also es ist immer ein bisschen gefährlich, den Autor oder jemanden, der sich etwas ausgedacht hat, zu fragen, was er damit eigentlich wollte, weil du kannst ja jetzt einfach spontan was ausdenken und es ist auch immer alles richtig, was du sagst, ja, und vielleicht sagen Chris Hopp und Leon Hanser was ganz anderes. Aber jetzt mal die Version von Jonathan Bühler am 6.11.2017.
Ja.
Was ist die Botschaft, die ihr rüberbringen wollt mit diesem Video? Was ist euch wichtig?
Uns ist wichtig, die Leistungen Luthers zu betonen und auf eine gute Art und Weise den Leuten verständlich zu machen. Und das ist zum einen, dass die Bibel nicht nur für eine religiöse Elite bestimmt ist und war, sondern fürs gemeine Volk. Und dass jeder die Möglichkeit haben sollte, die Bibel selbst zu lesen. Und dass es dafür auch keine zwischengestaltete Institution braucht, wie eben die Kirche, sondern dass jeder Mensch, jeder Mann, jede Frau die Bibel selbst lesen kann. Und dafür hat Luther mit seiner Bibelübersetzung ins Deutsche eben gesorgt. Das wollen wir rüberbringen, das wollen wir aussagen. Und wir finden es auch gut, also ich finde es gut, und ich nehme an, Leon Hans und Chris Hopp stimmen mir dazu, dass sich Luther getraut hat, gegen so eine große Institution wie die Kirche aufzustehen, weil er gesehen hat, da gibt's Sachen, die falsch laufen, da gibt's einfach Missbräuche.
Mhm.
Und er hat es dann mal gewagt, dagegen aufzustehen, seine Stimme zu erheben. Und das sind zwei ganz grundlegende Sachen, die auch heute noch von Bedeutung sind. Zum einen, dass wir alle die Bibel lesen dürfen und können, und zum anderen, dass es manchmal zwar viel Mut erfordert, aber auch sehr notwendig ist, gegen Missstände, sei es in der Gesellschaft oder in der Kirche oder wo auch immer, im persönlichen Bereich, dass es wichtig ist, gegen solche Missstände auch mal aufzustehen.
Alles klar. Die Kirche ist vor 500 Jahren reformiert worden und heute feiern wir diese Reformation. Würdest du sagen, dass dieses Reformationsjubiläum, so wie wir es jetzt erlebt haben, mit einer Lutherdekade von 10 Jahren und diesen Feierlichkeiten, die jetzt letzte Woche gelaufen sind, ein Erfolg war?
Ich würde es nicht als vollen Erfolg bezeichnen, denn, und da möchte ich schon mal kritisch nachfragen, wie das sein konnte, wenn ein Video, wie wir das jetzt gedreht haben, so das einzige Video ist, das zumindest ein bisschen auch auf junge Leute zugeschnitten ist, dann frage ich mich schon, was sich manche Leute dabei gedacht haben, das Reformationsjubiläum zu feiern. Denn ich halte es schon für sehr, sehr wichtig, die Gedanken der Reformation ganz besonders auch jungen Leuten zugänglich zu machen. Und so wie ich es übersehe, und klar, ich kenne nicht die ganzen Angebote, die es da gab, aber so wie ich sehe, gab es einfach nicht so viel für die Generation unter 50 oder unter 40. Und das finde ich sehr, sehr schade, denn ich glaube, in dem, was in der Reformationszeit geschehen ist, steckt viel Potenzial, viel Anregung, das auch für uns heute noch wichtig ist. Und jetzt nur mal diesen einen Aspekt betrachtet, würde ich schon sagen, dass man das Reformationsjubiläum, so wie wir es jetzt hier in Deutschland gefeiert haben, nicht als vollen Erfolg verbuchen können.
Also du siehst vor allem die Beschränkung des Programms auf bestimmte Altersgruppen oder bestimmte Formen, vielleicht auch für verschiedene Bildungsniveaus, so ein bisschen als Problem. Ich habe mir die Frage gestellt, was haben wir jetzt eigentlich genau gefeiert? Ja, haben wir jetzt eigentlich die Einsicht Luthers bzw. das Evangelium gefeiert? Ja, darum ging es Luther ja im Zentrum, ja, dass die gute Botschaft wirklich frei macht. Ja. Oder haben wir die Kirche gefeiert?
Ja, eine sehr aufmerksame Beobachtung von dir und den Gedanken habe ich mir schon auch immer wieder gestellt. Und bei manchem, was ich in den letzten Monaten gesehen habe, habe ich mich auch gefragt, okay, wie viel Luther oder wie viel Anliegen Luthers steckt da jetzt drin? Aber ich möchte schon auch sagen, dass ich gute Impulse wahrgenommen habe jetzt in dieser Zeit, zum Teil von Protestanten, aber zum Teil auch von Katholiken, die selbstkritisch auch manches angesprochen haben. Haben wir die Kirche oder haben wir das Evangelium gefeiert? Ich gehe davon aus, dass das beides schon auch sehr eng zusammenhängen kann. Manchmal hatte ich in den vergangenen Monaten durchaus den Eindruck, dass es an inhaltlicher Schärfe schon ein bisschen gefehlt hat und das nicht so ganz klar rüberkam, was wir gefeiert haben, beziehungsweise wurde in meinen Augen nicht immer das gefeiert, was Luther damals so groß rausgebracht hat, sondern mehr ein, also es war ein großes Fest, bei dem sich alle ein bisschen wohlfühlen durften und ist auch ein bisschen schön, aber geht vielleicht am Wesentlichen vorbei. Und das Evangelium, die freimachende Botschaft von Jesus Christus, der tatsächlich für uns auf die Welt kam und was Luther ja auch so stark betont hat, nämlich, dass wir in Christus unsere Rettung haben und dass der Glaube an ihn auch völlig genügt, weil seine Gnade ausreicht. Diese Sachen kamen immer wieder vor, hätten aber meiner Auffassung nach hier und da schon noch etwas klarer hervortreten dürfen.
Naja, ist ja das eine, etwas zu sagen und das andere ist, als Botschaft auch rüberzubringen, ne? Ich denke manchmal, also wenn Leute jetzt im Zusammenhang des Reformationsjubiläums gesagt haben, schau, Kirche kann auch cool sein oder relevant und ja, 100.000 Leute beim Abschlussgottesdienst des Kirchentages oder sowas, dann steht halt so die Kirche sehr im Vordergrund und die Coolness der Kirche. Und naja gut, ich meine, die Kirche ist immer auch der Ort, an dem das Evangelium verkündigt wird, ne? Das ist eben so, dafür haben wir sie ja. Aber wenn die Kirche letztlich versucht, cool zu sein und nicht das Evangelium zu verkündigen, dann sehe ich das ein bisschen in einem Ungleichgewicht, ne?
Ja.
Weil nur, dass Leute jetzt sagen, Kirche kann auch modern sein, ist ja nicht dasselbe wie die Botschaft, berührt mich.
Die Kirche kann cool sein oder sie kann auch relevant sein, aber wann ist Kirche denn wirklich relevant? Und ich denke, Kirche ist nur dann relevant, wenn sie den Inhalt des Evangeliums auch klar den Menschen erzählt und weitergibt. Tut sie das nicht, dann kann sie noch so cool sein. Aber dann halte ich persönlich die Kirche für nicht so relevant, denn es gibt auch viele andere Vereine und Clubs, die auch cool sind, wo man gute Gemeinschaft haben kann, schöne Gespräche, sich zum Essen treffen kann. Dafür braucht es die Kirche nicht. Die Kirche hat schon ihr ganz spezielles Spezifikum, was sie verkündet. Und das ist eben das Evangelium, die Heilsnachricht von Jesus. Und wenn wir das nicht leben und erzählen, dann geht uns das Eigentliche von Kirche verloren.
Das ist doch mal ein schönes Schlussstatement von einem coolen Rapper. Ich weiß, der Rap ist eigentlich nicht so deine
nicht
Herkunft.
Nicht so ganz.
Ne? Naja, ist ja schon eine Ähnlichkeit, oder? Wenn man so Poet ist und versucht, das Lyrische
hervorzuheben. Das ist eine Ähnlichkeit, aber wenn dann noch ein Beat dazu kommt, dann hört es bei mir in der Regel auf.
Okay, du stotterst normalerweise ohne Beat herum.
Richtig.
Und nennst dich Poetry Slammer.
Das stimmt. Hier und da zumindest.
Oder Gedichte schreiben.
Gedichte hat man früher gesagt, ja. Heutzutage sagt man Poetry.
Ja, wobei beim Poetry Slam kommt ja auch immer noch diese bestimmte Art, etwas zu sagen dazu, die dann auch etwas anders wirkt.
Ja, aber auch bei den Gedichten von Goethe, wer weiß, wie er die damals vorgetragen hat.
Ja, zum Glück wissen wir das nicht.
Ja.
Eine letzte Frage noch. Ihr habt das veröffentlicht bei YouTube unter dem Account Reputation.
Ja.
Ist das eine spontane Schöpfung gewesen? Ja, ihr werdet jetzt als Reputation bekannt. Brauchtet ihr dringend einen Namen oder soll das irgendwas aussagen?
Spontane Schöpfung. Lukas Klett, ich hätte es nicht besser sagen können. Ich meine, dass es eine spontane Schöpfung von entweder Leon oder Chris gewesen ist, aber ja, man braucht schon auch einen Namen, unter dem man es veröffentlicht, gebe ich jetzt hier zu. Vielleicht haben sich die beiden Jungs da auch noch viel mehr Gedanken gemacht als ich. Dann sollen sie mir bitte vergeben, wenn ich hier Unwahrheiten in die Welt setze.
Alles klar. Dann danke ich dir herzlich. Das war Jonathan Bühler von Reputation mit dem Video Der Boss aus Wittenberg. Wenn ihr das Ganze einmal anhören wollt und das noch nicht angesehen und angehört habt, dann guckt auf jeden Fall vorbei. Auf YouTube findet ihr das unter Der Boss aus Wittenberg oder unter dem Account Reputation. Wir wünschen auf jeden Fall diesem Song noch viel Erfolg und dass damit vielleicht die Reformation noch bei vielen Leuten ankommt, die bisher nur irgendwelche Luther-Gesichter auf irgendwelchen Bussen oder Aufklebern gesehen haben und nicht genau gewusst haben, was das mit ihnen zu tun haben soll. Danke, Jonathan.
Ja, danke dir, Lukas.
Die Bartschau. So, liebe BartträgerInnen, das war unsere vierte Offenbartcast-Sonderfolge. Ihr wundert euch vielleicht, warum die vierte und nicht die dritte. Wenn ihr ganz genau aufgepasst habt, vielleicht wundert ihr euch auch nicht. Es ist die vierte, weil die dritte am Samstag erscheinen wird. Wir sind am Samstag, da sind wir ganz stolz drauf, bei der Night of the Pots auf dem Raucherbalkon. Ihr findet das auf raucherbalkon.wordpress.com. Das ist ein Angebot der sogenannten Pod-WG, ein Netzwerk, das ganz viele Podcasts produziert. Da sind viele Leute drauf, die das über einen Teamspeak-Server gemeinsam machen. Hört da gerne mal rein bei den verschiedenen Podcasts. Einige sind auch ganz gut mit uns verbunden. Und wir haben uns auch gedacht, dass wir auch mal dabei sein wollen auf dem Raucherbalkon und eine Weile schnacken. Da gibt es eine Sonderfolge von uns, also Sonderfolge Nummer 3. Erscheint am Samstag. Wir laufen da live um 17.30 Uhr. Schaut auf jeden Fall nach der Night of the Pots, Night of the Pots Nummer 5, auf dem Raucherbalkon. Findet die Jungs auch unter @raucher_balkon bei Twitter. Um 17.30 Uhr hört auf jeden Fall mal rein. Es gibt so ein Webradio dann auch, wo dann die ganzen Casts von 13 Uhr an laufen werden. Eine Empfehlung von uns. Wie gesagt, wir sind ja auch dabei. Das ist das Ende dieser Sonderfolie. Jetzt kommt natürlich wieder unser Schlusssegment.
Das Ende.
Das war das erste Mal, dass wir dieses Format gewählt haben mit zwei Statements, beziehungsweise heute sogar mit Interview mit dem Jonathan von Reputation. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns Feedback, wie ihr das findet, uns eure Meinung sagt zu diesem Format, zu dieser Sonderfolge. Schreibt es gerne als Kommentar unter die Folge auf offenbartcast.de. Ansonsten gerne über Twitter und Facebook in den bekannten Kanälen. Ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben an info@offenbartcast.de. Außerdem sind seit letzter Woche unsere Flatter und PayPal-Buttons auf der Seite drauf. Wenn ihr Lust habt, uns finanziell zu unterstützen und euch an den Serverkosten zu beteiligen, dann freuen wir uns natürlich sehr. Eure Daten werden natürlich vertraulich behandelt. Es gibt keine Verpflichtungen dabei. Wir freuen uns einfach über jeden, der ein paar Cent oder einen Euro oder ähnliches geben möchte.
Das Ende.
Das war's mit dem Offenbartcast für diese Woche mit der Sonderfolge Nummer 4. Wir freuen uns auf die nächste Woche, wenn es wieder ganz normal weitergehen wird mit Markus, dem Kapitel 7, das dann startet. Schaltet dann wieder rein, kommenden Montag. Bis dahin, bleibt bärtig.